Ja, vielen Dank. Wo kann man denn dann die Welt retten, wenn alles digitalisiert ist und auf dem Klappentext steht, die Nerds müssen es machen? Also die Nerds müssen jetzt die Welt retten. Und das war auch der Grund, warum ich den Roman, also nicht das mit den Nerds unbedingt, sondern der Roman verspricht außerdem ein Happy End. Und ich hatte mich bisher immer so ein bisschen um Sibylle Berg rumgedrückt, weil es ja immer heißt, das ist ganz schrecklich und allen geht's schlecht und da wird man total depressiv, wenn man das irgendwie liest. Und dann dachte ich, ah, Happy End, super. Den nehme ich als meinen Einstieg in das Werk von Sibylle Berg.
Hat super funktioniert.
Ja, hat super funktioniert. Sibylle Berg, ganz kurz so ein paar Eckdaten. Also 1962 geboren und zwar in der DDR. Ist mit 22 Jahren, hat sie einen Ausreiseantrag gestellt, der auch wohl tatsächlich bewilligt wurde und durfte dann ausreisen, ist erst nach Hamburg und hat mittlerweile die Schweizer, also die deutsche und die Schweizer Staatsbürgerschaft. Genau. Sie ist Autorin von Romanen, von Theaterstücken, von Kurzgeschichten und ganz viele kennen sie bestimmt aus der Kolumne aus dem Spiegel, die sie bis letztes Jahr hatte und die man wohl auf Steady irgendwie noch weiterhin abonnieren kann. Und sie ist, wir haben den 21.06.24, sie ist seit ganz kurzer Zeit, 2 Wochen, glaube ich, gell, auch tatsächlich für die Partei im EU-Parlament. Genau, also das ist jetzt ganz neu. Esther hat eben schon angefangen, den Roman ein bisschen einzuführen. Ich dachte schon, irgendwie meine komplette Zusammenfassung kann ich mir sparen, da können wir direkt weitergehen. Aber ich glaube, ein bisschen gucken wir trotzdem mal rein. Das Setting ist so die nahe Zukunft. Und also wie erwartet bei Sibylle Berg, es geht irgendwie allen ganz schlecht und alle Befürchtungen für die Menschen sind wahr geworden. Es spielt an verschiedenen Schauplätzen in Europa. Der erste Teil hat hauptsächlich in Großbritannien gespielt und jetzt sind es verschiedene Schauplätze in Europa und die Hauptcharaktere ziehen sich so langsam in die Schweiz zurück, um da an ihrem großen Happy End zu arbeiten. Ein Großteil der Menschheit lebt in Armut. Eine Wohnung kann man sich sowieso praktisch nicht leisten. Ganz viele Leute haben es doch noch irgendwie geschafft und leben bei Freunden auf einer Couch oder bei der Familie oder im Kinderzimmer des Neffen oder so. Und also in England wurde, das kommt im ersten Teil vor, ein Grundeinkommen eingeführt und das reicht dort aber auch nicht für das Nötigste und also in Deutschland und so weiter wurde das nicht eingeführt und also den Leuten geht das wirklich ganz schlecht. Es geht grundsätzlich um eine Gruppe von Freunden, also jedenfalls nennen sie sich so, die versuchen, eine Revolution anzufangen und darf ich mal fragen, wer den ersten Roman gelesen hat? Grime, Brainfuck. Also das sind grob so die Leute aus dem ersten Roman. Und in dem ersten Roman ging es auch schon darum, dass sie versucht haben, irgendwie die Welt zu retten. Einerseits haben sie Viren ins Trinkwasser gelassen und so dafür gesorgt, dass Männer keine Lust mehr auf Sex haben, weil das irgendwie eins der großen Übel ist, die dort in dem Roman irgendwie identifiziert werden. Andererseits haben sie aber auch lange daran gearbeitet, dass also wurden ja sowieso alle Menschen mit Kameras überwacht, die ganze Zeit auf der Arbeit, zu Hause und so weiter, dass sie praktisch diese Kamera-Feeds öffentlich gemacht haben und man eben sehen konnte, wer jetzt alles hier Kinder und Tiere missbraucht und seine Angestellten und so weiter. Und sie dachten, okay, super, das wird dafür sorgen, dass alle einen großen Aufstand machen und sich auflehnen und so weiter. Und also hat sich herausgestellt, die Leute fanden dieses neue Fernsehprogramm ganz toll und wollten da mehr von. Aber es hat leider nicht dafür gesorgt, dass irgendwie da jetzt es zu diesem Umbruch kam. jetzt haben sie einen neuen Plan und da läuft auch der komplette Roman drauf heraus. Also es geht ständig, wird genannt, noch 3 Jahre, noch 2 Jahre und 11 Monate und so weiter. Also 3 Jahre vor dem großen Ereignis wird immer genannt und man erfährt sehr lange nicht, worum es denn da eigentlich geht. Und es ist tatsächlich so, dass sie festgestellt haben, dass man mehr von den Werbeleuten lernen muss, die es ja geschafft haben, Leuten Zigaretten zu kaufen, obwohl klar ist, dass sie irgendwie dann Lungenkrebs kriegen können und Autos, die die Umwelt verpesten und so weiter. Also die Werbeleute, die haben irgendwie das erkannt, was man machen muss. Und sie möchten jetzt wegkommen von erklären und aufklären und Leuten zeigen, was irgendwie wirklich alles schlimm ist, sondern sie wollen Ängste ausnutzen und machen dafür so eine Art, also so eine Videokampagne und so weiter, die von Influencern und so weiter geteilt wird. Teilweise ganz viele sind irgendwelche Bots, die eben dann da als Influencer fungieren und die dafür sorgen, dass die Leute Angst kriegen, denn sie haben erkannt, Leute werden nur aktiv, wenn sie sich persönlich bedroht fühlen oder wenn sie ihre Kinder bedroht fühlen. Und dass sie diese Videos teilen, schaffen sie es dann, dass ihre App, die auch ein Spiel ist, große Verbreitung findet und die heißt eben hier RCE, wie der Romantitel auch ist. Und ihr Ziel ist, dass das dann alle haben und dass sie dann praktisch auslösen können, dass es zur großen Revolution kommt, nämlich indem sie dann die Banken, die Börse, Grundbuchämter und so weiter zerstören und dann eben nicht mehr nachgewiesen werden kann, wer etwas besessen hat und so alle irgendwie so einen Neustart haben. Also es gibt eben keinen nachweisbaren Besitz mehr, alle haben wieder die gleichen Bedingungen, keiner hat mehr eine Riesenfirma oder irgendwie sowas. Jedenfalls kann man es eben nicht mehr nachweisen, keiner hat mehr ein Haus oder wie viele Häuser auch immer. Genau, und das ist das große Happy End, auf das Ganze hinläuft. Und es werden auf dem Weg allerdings sehr viele Leute irgendwie vorgestellt. Also es gibt extrem viele Charaktere, zum Beispiel eben diesen Sprengmeister, der dann tatsächlich da bei der Sprengung irgendwie von der Börse, glaube ich, spanische Börse, tatsächlich dann daran beteiligt ist. Ja, wir würden kurz auf den Titel eingehen.
Remote Code Execution. Mhm. Naja,
das reicht nicht.
Das ist im Endeffekt in der Computersicherheit der Begriff dafür, wenn eine Schwachstelle so schwerwiegend ist, dass dass der Angreifer oder die Angreiferin, also auf dem angegriffenen Rechner beliebige Dinge ausführen kann. Und zwar von remote, also im Sinne von über das Netzwerk in der Regel.
Aus der Ferne.
Aus der Ferne, genau. Das ist die schwerwiegendste Klasse von Angriffen und die schwerwiegendste Dinge von Lücken, wobei ich in diesem Fall ja, in diesem Roman eben zwar also auch solche Lücken durchaus vorkommen, aber das auch im übertragenen Sinne gemeint wird, also praktisch später dann auch Menschen ferngesteuert werden, also Remote Code Execution.
Genau, so hätte ich das auch hier wahrgenommen, dass sie eben ja versuchen, die Schwachstellen rauszufinden. Also das erste war schon mal, dass sie gesagt haben, irgendwie wir müssen die Ängste der Leute aufdecken, also generell von Gruppen in der Gesellschaft und dann über Internetforen und so weiter da eben diese Videos ausspielen. Und andererseits, das habe ich eben weggelassen, aber sie gehen auch gezielt auf, machen sie Leute ausfindig, die eben tatsächlich unzufrieden sind in der Gesellschaft und die sie dann ansprechen, eben praktisch sie zu unterstützen.
Genau, dann haben sie ja praktisch, was irgendwie in dem Roman praktisch immer nur so unterschwellig besprochen wird, eigentlich größere Armeen fast schon sich zugelegt an weiteren Leuten, die auch irgendwo Waffen bunkern und insbesondere an den Orten, wo eigentlich Waffen sollten, sein sollten, nicht Waffen hinliefern lassen oder nicht funktionierende Waffen hinliefern lassen.
Genau.
Na, irgendwie in die Logistikketten eingreifen. In die Logistikketten eingreifen.
Ja.
Also sie suchen sich genau die Leute, die eben an den Schlüsselstellen von, genau, was weiß ich, Bahnlogistik und sowas sitzen und dann.
Du hattest eigentlich vorhin, als wir kurz drüber geredet haben, gesagt, ja, aber das passt eigentlich hier überhaupt gar nicht vom Titel. So richtig wäre das keine. Meintest du damit?
Naja, also jetzt die Remote Code, genau, die technisch und nicht übertragene Remote Code Execution kommt in dem Buch nur ganz wenig vor.
Okay.
Also die, also in dem Sinne, in dem sie eben in der Computersicherheit benutzt wird. Durchaus, also da sind ein paar Angriffe geschildert. Egal. Da sind ein paar Angriffe geschildert, aber um die dreht sich das Buch nicht. Mhm.
Genau. Jetzt haben sich ja eben schon manche Leute... Esther, haben wir ein Mikro? Okay. Also, wir nehmen das Ganze ja auch und auf und würden es auch... Also, die Bibliothek veröffentlicht es auch. Ich würde trotzdem gerne mal fragen, wer es... Nein, wir haben kein Mikro. Okay, gut. Also... Wir haben ja eben schon gefragt, da haben sich mehrere gemeldet, dass sie es auch gelesen haben. Darf ich nochmal fragen?
Nee, da hast du nach dem vorherigen Buch gefragt.
Ah, da habe ich nach dem vorherigen Buch gefragt? Okay. Wer hat das aktuelle Buch gelesen? Hat es auch jemand gelesen? Okay. Nur angefangen. Ja?
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, ganz genau. Ja? Unregelmäßig, regelmäßig? Ja, ganz schon, genau. Also wir machen das hier schon mehrmals, aber tatsächlich ist unsere letzte Veranstaltung jetzt tatsächlich auch ein Jahr her. Also das heißt, nicht so richtig regelmäßig, muss man wirklich dazu sagen.
Ja, andererseits machen wir das aber auch schon etliche Jahre. Also es ist nicht so, dass es abzusehen ist, dass dieses hier das letzte Mal sein wird. Nee, wir werden das weitermachen.
Ganz genau. Ja, und es wird immer auf der Seite von der Bibliothek eben veröffentlicht. Genau. Ja, wie hat es euch denn gefallen?
Furchtbar.
Gar nicht, also, gut.
Das war das Buch, wo ich vom Plot her eigentlich, das mir vom Plot her eigentlich sehr gut hätte gefallen müssen. Das, also, wo mir das Setting gefallen hat, wo mir die Protagonisten gefallen haben, wo mir das Ende von dem, was tatsächlich rausgekommen ist, eigentlich gefallen ist, wo mir die Art, wie die Leute das tatsächlich gemacht haben, eigentlich gut gefallen hat und wo ich die ganze Zeit mich durch das Buch gequält habe. Sie ist wirklich in einer Art und Weise geschrieben, wo ich mich die ganze Zeit nur aufregen konnte. Das fängt damit an, dass die Sibylle Berg offensichtlich nicht eine einzige der Personen, über die sie schreibt, irgendwie leiden kann. Dass sie...
Schon optisch ist es halt schwierig zu lesen.
Ja, tatsächlich. Genau. Dass sie praktisch wie ein Drehbuch Schnitte reinmacht, und zwar in der Mitte von Sätzen, in der man plötzlich in einer anderen Szene ist und dann aber auch noch die Szene, in die man umschaltet, nicht sofort beginnt, sondern erst noch mal ein bisschen eine Erklärung kommt, um wen es sich jetzt eigentlich gerade handelt. Selbst dann, wenn die Person schon mehrmals da war, kommt da noch mal eine Zusammenfassung, um wen es sich gerade handelt.
Ja, also es wird immer beschrieben, irgendwie Familienstand, Hobbys, sexuelle Neigungen,
Ja, jedes Mal auch eine andere. Beruf. Es ist auch nicht die gleiche Liste jedes Mal, sondern genau. Es ist Zufall.
Ja.
Und dann, aber immer so in der Art Gesundheit hoffnungslos und so.
Ja.
So. Sexuelle Aktivität, nö. Also wirklich in der Formulierung. Und dieses 3 Jahre vor dem Ereignis, 2 Jahre vor dem Ereignis, 1 Jahr vor dem Ereignis und so weiter, das zieht sich einfach.
Das ist so eine Art Spannungsbogen oder so, den man vielleicht bei einem Roman erwarten könnte.
Aber es baut sich ja gar keine Spannung auf, finde ich. Weil,
also wenn man es jetzt, also Entschuldigung, wenn ich kurz einmal reinkrete, es ist so ein bisschen, wir haben es gelesen, ihr könnt es euch vielleicht sparen. Also so muss man es, glaube ich, überlegen.
Vor allem, weil du hast ja den ersten Teil.
Es wird vielleicht mal ein toller Film.
Ja, du hast ja auch den ersten Teil gelesen oder gehört und der ist ja doch, hast du auch gesagt, deutlich besser.
Ja.
Also man kann jetzt nicht vielleicht grundsätzlich sagen, dass Sibylle Berg nicht schreiben kann, sondern dass einfach dieses Buch wenig Handlung hat einfach. So fand ich. Also es ist passiert sehr lange gar nichts, so bis also das letzte Viertel vielleicht, da passiert dann halt.
Genau, aber was natürlich viel passiert ist, jede dieser Figuren, die jetzt irgendwie eingeführt werden, sind wirklich wahnsinnig viele.
Ich glaube, 90 hatte mal gezählt.
Genau, so müssen so an die 100 Leute sein, die insgesamt vorkommen in dem Buch. Und von jedem wird irgendwie, wenn die Person das erste Mal auftaucht, völlig egal, was die restliche Handlung gerade so macht, wir erzählen jetzt erstmal die Lebensgeschichte von dieser Person.
Ja, und teilweise ist sie dann halt auch am Tag später tot.
Also der Seite drauf. Oder im nächsten Satz.
Ja, genau.
Also wir hören erstmal die Lebensgeschichte und dann aber wird sie unglücklicherweise in dieser Selbstmordkammer stirbt dann. Und was auch immer. Ja. Jedenfalls, diese Lebensgeschichten ähneln einander sehr.
Ja, also ich dachte, normalerweise würde man bei so einem Roman das ja vielleicht so machen, dass man eben exemplarisch ein paar Personen rausnimmt, denen irgendwie dieses oder jenes passiert ist und dann anhand derer irgendwie den Roman erzählt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wollte sich hier irgendwie, also entweder nicht entscheiden oder sie wollte halt zeigen, wie häufig das alles einfach vorkommt. Dass das jetzt eben kein Einzelschicksal, also nicht so ein Einzelschicksal ist, sondern dass das irgendwie allen passiert. Ja. Mhm. Auch diese Nerds, auf denen sie ja diese ganze Hoffnung da aufbaut, ich finde, die werden auch so lieblos dargestellt. Also es heißt am Anfang ja, die, wie man das von Nerds so kennt, die haben halt, die ziehen ihre Hoodies auf, weil Nerds Hoodies aufhaben und die gucken sich nicht an, weil Nerds sich nicht anschauen und so weiter. Und wenn man aber den ersten Roman kennt und weiß, dass die alle ganz schlimme Kindheiten hatten, also von verkauft, missbraucht in die Kinderprostitution und mit 11 von der Mutter einfach mit einer Tagesration Essen in der Wohnung zurückgelassen und so weiter. Also da finde ich, da kann man sich sehr gut vorstellen, warum man Leute irgendwie nicht sofort so ein Vertrauensverhältnis aufbaut und so weiter und dass das jetzt nicht ist, weil man so das Klischee vom Nerd erfüllen möchte.
Ja, kommt in diesem Buch, kommen die Geschichten nochmal ganz kurz in Zusammenfassung vor. Aber irgendwie die Verbindungen kriegt man irgendwie.
Ja, genau.
Und dann als zusätzliche, also to add anger to insult, schafft der Roman auch noch hin und wieder in theoretische Abhandlungen abzugleiten. Ach ja, übrigens, das erkläre ich euch jetzt mal. Das funktioniert nämlich folgendermaßen mit dem Finanzsystem.
Ja.
Und das auch nicht unbedingt zu jedem Thema nur einmal.
Und ich finde außerdem, also warum es mir jetzt nicht gefallen hat, war auch, dass man extrem schlechte Laune kriegt. Also, ja, wir lesen dystopische Romane. Es ist klar, dass das jetzt nicht super stimmt.
Ich habe schon fröhliche dystopische Romane gelesen.
Genau, also man liest das und denkt, ja toll, das stimmt, das haben wir irgendwie auch jetzt schon so fast. Ja, das irgendwie auch. Und ich hatte wirklich immer wieder Pausen gebraucht zwischen einzelnen Kapiteln, weil es mich so runtergezogen hat.
Ja.
Es macht nicht Lust auf das Buch.
Nee, es macht nicht Lust auf das Buch.
Es fesselt einen nicht.
Und ich muss sagen, also ich hatte den ersten Roman mal angefangen zu lesen. Da gab es so eine Leseprobe und ich fand es vom Stil her, hat mir das wirklich gut gefallen. Und dann dachte ich, irgendwie zu der Zeit wollte ich gerade irgendwie nicht so Albträume und sowas lesen. Da dachte ich, das lasse ich jetzt mal. Aber deswegen hatte ich mich eigentlich darauf gefreut. Und den ersten Teil fand ich wirklich auch anders. Und dann dachte ich, jetzt kenne ich den ersten. Also ich habe erst den zweiten gelesen, dann den ersten und dann den zweiten nochmal angefangen und dachte jetzt, okay, jetzt kenne ich diese ganzen Leute und so weiter. Aber dann werden die dreimal umbenannt. Mhm. Es kommen irgendwie andere Geschichten plötzlich wieder und so weiter. Also das, sie macht es dem Leser nicht leicht. Irgendwas habe ich online gelesen, ein Zitat irgendwie aus dem Feuilleton, es wäre ganz düster und es wären viel zu viele Charaktere und man würde es nicht gern lesen und dadurch sei es so brillant.
Das habe ich auch gelesen, kaum erträglich, deshalb brillant.
genau. Aber ich
das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung.
Ja, wenn das Ihr erster Roman gewesen wäre, wäre es durchs Lektorat gegangen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht,
ob da jemand die 700 Seiten gelesen hätte.
Ja,
also
jetzt ist es...
Zum
17 Stunden 59 Minuten, glaube ich, zu hören.
Zum Glück habe ich das auf einem E-Book-Reader gelesen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich verzweifelt.
Ja.
Und noch dazu auch während des Krankenhausaufenthalts,
sodass ich sowieso nicht mehr
konnte.
Ja, auch nicht bessere Laune gemacht.
Ja, das war der Laune auch nicht zuträglich, aber da hatte ich wenigstens Zeit.
Okay.
Also, wenn man so wie ich was mit Literaturwissenschaft studiert hat und dann kommt so eine Autorin, so eine Hochgelobte und man mag den Roman nicht, dann denkt man ja als erstes mal, man macht was falsch. Also sicherlich hat man es nur nicht richtig verstanden.
Mhm. Und it's not you, it's me.
Genau. Hier Imposter Syndrome.
Mhm. Mhm.
Und deswegen habe ich mich gefragt, also wie kann man es denn jetzt interpretieren? Und mein Ansatz wäre dann, also wir haben diese sehr kurzen Kapitel, wir haben ständig wechselnde Charaktere und zwar auch extrem viele, wir haben dauernd neue Schauplätze, es passiert auch nichts. Das kam mir so ein bisschen vor, wie wenn man durch Instagram oder was auch immer so durchscrollt und dann kommt immer was Neues. Man denkt, okay, wieder was Neues, ach und da ist noch was und so weiter. Und
ja, schon, das Doomscrolling unter den Romanen.
Ja, und schon sind 3 Stunden um und man weiß überhaupt nichts mehr von all dem, was man irgendwie gesehen hat.
Und hat trotzdem schlechte Laune.
Ja, genau.
Ja, so unbewusst.
Genau. Ja. Dann habe ich gedacht, möchte sie einem das vielleicht so vorhalten? Also will sie einem, sie sagt auch, oder nein, im Roman steht auch, man soll ja immer nicht Autor und Werk irgendwie vermengen, dass unser Steinzeithirn irgendwie halt auf langsam ausgelegt ist und dass das irgendwie mit dieser ständigen Verfügbarkeit und dem schnellen Internet und so weiter nicht umgehen kann.
Mhm.
Also da hätte ich jetzt nicht 700 Seiten für lesen müssen. Um das nochmal zu bekommen.
Aber damit versteht es aber jeder.
Ja, das stimmt.
Und so vielleicht schnell ist das Internet außerdem in großen Teilen von Deutschland auch gar nicht. Na gut, anderer Punkt.
Ich bin jetzt mit meiner Schule in einem neuen Gebäude, wo bald alles funktioniert. Also fang nicht an mit langsames Internet oder so. Ja, also genau, das wäre so meine Interpretation gewesen davon. Und ich habe auch gedacht, wenn man mal so in der Zeitung guckt, irgendwie über diese ganzen, einfach einen Tag die Zeitung aufschlagen und gucken irgendwie, hier ein Skandal, da ist irgendwie was kaputt gefahren, die Bahn fährt nicht und so, also irgendwie eins nach dem anderen, vielleicht soll es das darstellen.
Ja, Und dann macht es das eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber die Zeitung macht halt auch nicht viel bessere Laune als das Buch.
Ja, aber die Zeitung kommt jeden Tag neu.
Ja, umso schlimmer.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja. Wie bei Zeitung habe ich auch das Gefühl, man erfährt von einem Fall, sagen wir mal der Messerangriff in Mannheim,
Ja, ich glaube mittlerweile müssen es, das war glaube ich vor ein paar Jahren, das ist dann Jahre später, weiß man es gar nicht mehr. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es müssen gar nicht mehr Jahre später sein, sondern gefühlt sind es 3 Wochen später. Also ich hatte das irgendwann so während Corona und die Zeit darum, wo man dann irgendwann dachte, ja, es folgt ja Katastrophe auf Katastrophe oder Katastrophennachricht auf Katastrophennachricht. Ja, was war denn eigentlich nochmal? Man hat nur noch diffus im Kopf, dass alles schrecklich und negativ ist. Aber es wird immer schneller, dass man die schrecklichen Sachen von vor kurzem verdrängt, vergisst, oder halt was Schlimmeres einfach dazu kommt.
Das passen auch nur eine bedingte Anzahl von Katastrophen gleichzeitig in den Kopf.
Ja, ja, Gott sei Dank.
Und das ist so ein bisschen wie dieses Kinderspielzeug, wo man eins reinschlägt und auf der anderen Seite fällt alles raus.
Okay. Kenne ich nicht.
Ich sehe jetzt zwar die Leute mit Kindern lachen, aber ich weiß es auch nicht.
Aber ja, also dieses Gefühl mit Instagram oder was auch immer, oder auch Zeitung, Online-Zeitung noch ein bisschen schlimmer, weil da noch am Tag mehrfach Aktualisierungen dazukommen. Das Gefühl hatte ich auch, dass es dieses, man erfährt immer ein bisschen was und denkt, ah, okay, jetzt geht's los sozusagen und dann kommt aber gleich das Nächste. Und man hat das davor gleich wieder vergessen sozusagen.
Ja, und das finde ich nämlich auch, weil, also wir haben ja dann überlegt, was können, über welche Themen möchten wir sprechen und so weiter. Und ich dachte, also ich habe eine Seite gelesen und hatte 10 Themen auf meinem Zettel. Und dann ging es aber direkt wieder weiter. Also es wird irgendwie so wenig ausgeführt und nicht irgendwie tatsächlich so beim Thema geblieben. Und das ist schon schade.
Also es gibt aber ein Gesamtthema in dem Roman, was sie, also auf welche Art und Weise die Welt schlechter geworden ist in ihren 5 Minuten in der Zukunft, als sie jetzt im Moment in Europa ist. Und zwar, indem praktisch alles, was jetzt an Grenzen und Regulatorien, die wir im Moment noch haben, die den Kapitalismus davon abhalten, unser Leben schlecht zu machen, im Endeffekt weggefallen sind. Also komplette Entsolidarisierung und komplette, wie soll man sagen, Aufgabe, Hingabe, Abgabe der Regelung an die Märkte.
Ja, also da, ich habe so ein paar Sachen da rausgezogen mal für. Also das eine, was wirklich eindrucksvoll finde ich, ist, das ist so das Gesundheitswesen. Also sowieso ist es so, dass Krankenhäuser halt privatisiert sind und dass sie dann natürlich angefangen haben zu sparen. Deswegen hat man die Wäsche nicht mehr so heiß gewaschen und waschen muss man sowieso nicht mehr so genau nehmen. Dann kann man ja irgendwie Seife sparen und so weiter. Was könnte da schon schief gehen in einem Krankenhaus? Es ist dann aber sowieso auch so, dass man gar nicht mehr ins... Also Krankenhaus kann man sich ja sowieso nicht leisten. Deswegen gibt es so eine Art...
Do-it-yourself-OP,
ganz genau. Also es wird ein...
Manchmal geht's gut.
Ja, manchmal geht's gut, aber es wird ein Fall beschrieben, wo ein Mann einen Leistenbruch hat und dann kommt halt die Drohne, die ihm seine Anästhesiespritze bringt und dann hat er Videoanweisungen, wie er die sich setzt und fängt dann irgendwie an mit dem Skalpell, was halt auch netterweise mitgeliefert wurde. Also es ist schon irgendwie so ein Servicegedanke dahinter. Ja, dann quillt da halt alles Mögliche raus und er versucht irgendwie zuzunähen, hat dafür keine neue Anweisung von der künstlichen Intelligenz, die ihn dabei unterstützt. Aber er kriegt dann tatsächlich, nachdem alles anfängt zu faulen und so weiter, auch eine Säge nach Hause geliefert, mit der er dann so eine Selbstamputation machen kann. Also das ist eigentlich schon, also da sind schon, also ich sehe, das lachen Leute, sind schon witzige Ideen dabei. Also so das, so, wo einem das Lachen immer so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Ja. Es gibt auch... Also
an den Stellen merkt man da ja auch immer, dass sie eigentlich gut schreiben kann. Mhm. Also da sind wirklich dann auch Sachen drin, wo man denkt, aber...
Ja, genau. Ja. Und dann kommt dann nächstes ist halt der Typ, der irgendwie Zahnschmerzen hat. Und Zahnschmerzen ist natürlich, jeder selber schuld, irgendwie der Süßigkeiten mal gegessen hat in seinem Leben und nicht jeden Tag 5-mal die Zähne geputzt hat, 3 Minuten wie vorgeschrieben.
Und Zahnseide.
Und Zahnseide, ganz genau. der kann sich natürlich den Zahnarztbesuch nicht leisten und geht irgendwann in den Keller und nimmt den kleinsten Bohrer und bohrt sich halt den Kiefer auf und ist dann natürlich auch kurze Zeit später tot. Das Gesundheitssystem, das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Und da dachte ich, ja...
Woher kennen wir das?
Genau. Wenn man versucht, bei Fachärztinnen Termine auszumachen und so weiter, dann ist es tatsächlich nicht immer so einfach. Egal, wo ich zum Physio und so gehe, hängen Zettel, wir suchen neue Leute. wenn man versucht, für ältere Angehörige Unterbringung zu finden, ist das auch nicht einfach und so weiter. Also da ist es gar nicht so, also so weit sind wir noch nicht.
Ja, aber das beschränkt sich auch überhaupt nicht auf das Gesundheitssystem, weil hast du mal versucht, einen Termin bei einem Heizungsbauer zu kriegen? Also,
da habe ich irgendwie immer Glück, ich weiß nicht, was das ist. Also Handwerker, kommt gerne zu mir, ich kann Tipps geben. Die mögen mich irgendwie, ich weiß nicht.
Die kommen schon, aber wenn ich jetzt anrufe, kriege ich wahrscheinlich einen Termin im August.
Ja, im August kommt der Heizungsbauer total gerne, weil der wird ja sonst hauptsächlich im Winter gerufen.
Ja, die Heizung geht ja also nie im August kaputt.
Nein, die muss ja auch gereinigt werden.
Genau, also meiner ruft mich regelmäßig im Sommer an und fragt, ob ich nicht tatsächlich jetzt endlich mal diesen Service machen möchte.
Soll man ja auch, sonst schimpft wieder der Bezirksschornsteinfeger.
Ja, aber das stimmt schon, dass natürlich Sachen sehr viel Zeit kosten häufig. Ne? Also auch so ein Beispiel, was man jetzt zum Beispiel heute, das finde ich ein bisschen in die Richtung geht und was man jetzt heute beobachten kann, in Stuttgart, Stuttgart West auch, Dentago, du kennst das vielleicht, da ist so ein Spielplatz war da. Und da haben sie jetzt gesagt, der wird umgebaut, ganz toll neu gemacht, alles neuer Fußballplatz und neue Sportgeräte und alles Mögliche, kostet zig Millionen, wo man sich schon fragt, warum eigentlich genau. Und der war auch noch total in Ordnung so. Und jetzt haben sie da einmal alles umgebaggert und seit 3 Monaten passiert halt jetzt erstmal nichts. Ne, und das ist so dieses, wir fangen mal an und dann hören wir halt aber auch wieder monatelang auf. Also alles dauert auch extrem lange und auch das ist total egal. Das interessiert irgendwie auch nicht. Und so ist das auch häufig bei Handwerkern. Also es interessiert natürlich die Leute, die beauftragen schon. Aber dann ist kein Material da oder das ist jetzt plötzlich viel teurer oder es sind keine Leute da, die das einbauen können oder. Ne? Also das ist nicht so weit von, also der Roman ist an manchen Stellen nicht so weit von dem entfernt, was wir heute so
das Nachbarhaus bei uns ist seit 2 Jahren jetzt Baustelle. Ja.
Okay. Oder man kann es sich nicht mehr leisten, dann natürlich irgendwann auch vielleicht.
Nee, da scheint zum Glück jemand Zahlungskräftiges dahinter zu stehen, sonst hätte es irgendwann schon mal aufgehört.
Na gut. Hat es doch anscheinend, oder? Hast du gerade gesagt.
Nee, das dauert einfach nur so. Die machen die ganze Zeit irgendwas Neues noch.
Ach so.
Jetzt haben sie angefangen, die Wand zu verkleiden mit irgendwelchem Schaumstoff.
Okay.
Also es ist jetzt nur marginal abgewichen vom Thema Gesundheitswesen.
Ja, ein bisschen schon.
Aber es greift natürlich über in andere Bereiche.
Ja, genau. Also der Roman beschränkt sich ja auch nicht aufs Gesundheitswesen, sondern...
Ja. Und ja, genau. Und es waren nämlich auch so ein paar Sachen, also gerade so im Bereich Arbeit, wo ich dann auch mal überlegt habe, wie ist denn das? Also zum Beispiel wird sehr schön beschrieben, dass eine Frau jetzt ganz toll von, ich glaube Amazon wird genannt, dass sie jetzt Babypuder gestellt bekommt, damit sie von den Windeln, die sie ja tragen muss, weil sie ja nicht aufs Klo gehen kann, immer irgendwie, und aufstehen kann sie auch nicht, also sie scheint den ganzen Tag auf einer Matratze zu arbeiten, dass sie dann sich nicht irgendwie so...
Keinen Ausschlag kriegt.
Ja, oder Ausschlag oder so. Genau, also das ist die große Neuerung. Super Verbesserung für die ArbeitnehmerInnen. Und dann habe ich tatsächlich mal angefangen zu googeln, wie ist es denn mit Windeln auf der Arbeit? Is it a thing?
In Deutschland nicht.
Noch nicht.
Vielleicht. Genau. Aber in anderen Ländern wohl schon. Also munkelt man. Und wenn man schon munkelt, dachte ich mir, ja, genau. Und das sind ja ganz grauenhafte Vorstellungen.
Ja.
Es wird auch beschrieben, also ArbeitnehmerInnen braucht man ja nur noch, wenn die billiger sind als Maschinen. Und die machen dann die Aufgaben, die eben für Maschinen zu gefährlich sind, also wo den Maschinen irgendwie was passieren könnte. Und das ist aber gar kein Problem, wenn man dann Bandscheibenvorfall kriegt, dann kriegt man vom Betriebsrat eine Creme verschrieben.
Oh, ja, automatisch. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Kriegt man wahrscheinlich direkt mit der Aufgabe.
Ja, genau.
Auch der Arzt ist wahrscheinlich inzwischen wegrationalisiert.
Mhm. Ja, das ist ja diese KI.
Automatisiert.
Das stimmt. Wer auch wegrationalisiert ist, sind die Anwälte, Anwältinnen. Das machen auch alles Algorithmen. Das wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Menschen irgendwie mittlerweile gemacht, weil die braucht man ja nicht mehr dafür. Genau. Also das heißt, es geht irgendwie allen an den Kragen. Also nicht nur irgendwie so den armen, der armen Arbeiterschaft, sondern schon auch irgendwie so den Studierten.
Genau. Das Einzige, was eben auch noch beschrieben wird, sind tatsächlich, und die Leute kommen auch einzeln Freunde, also kommen wirklich alle einzeln vor. eine gewisse Oberschicht, die eben von Kapitalerträgen lebt. Und das geht nach wie vor.
Genau. Das sind auch die, die sie mit ihrer RCE nicht kriegen. Also wenn es dann darum geht, Ängste zu schüren, irgendwie bei Leuten über, weiß ich nicht, wie viel Einkommen oder auch nicht Einkommen, sondern halt irgendwie auf dem Konto oder wo auch immer.
Aktiendepots oder so.
Ja, also da versuchen sie auch Ängste zu schüren, irgendwie wenn es jetzt die ganzen Politiker, auf die ihr Einfluss nehmt, im Parlament nicht mehr gibt und so weiter. Und dann sagt er, ja, puh, du kaufst mir halt neue. Das ist ja gar kein Problem.
Die beste Demokratie, die man kaufen kann.
Genau. Und das heißt, da scheitert das mit diesem Ängste schüren und so weiter. Die werden dann nicht mehr getargetet.
Und die werden ja auch am Ende dann woanders hingebracht, sagen wir mal so. Viele von denen.
Erklär doch nochmal.
Die, also auch Königsfamilien und ich meine doch auch diese ganz oberen, wie viel auch immer, die man halt so nicht erreichen konnte und wo man denkt, die werden auch bei diesem Neuanfang wohl nicht mitmachen vielleicht. Und die werden ja dann zu irgendwo anders hingebracht, wo man nicht so genau weiß, wohin. Also weil es ist ja eine Fortsetzung angedacht.
Weg.
Die sind einfach dann weg.
Ja. Was ich dazu mal empfehlen könnte, wäre ein anderer Roman. The Queen and I, wo es nämlich darum geht, dass in England die Republikaner gewinnen. Das sind die, die gegen das Königshaus sind, für die Abschaffung des Königshaus und wo dann die Queen mit ihrer Familie in so eine Sozialwohnung umziehen muss und halt Probleme hat, weil sie irgendwie den Sekretär von Napoleon nicht durch die Tür kriegt und so weiter. Also das liest sich gut.
Das liest sich sehr gut, ist auch sehr lustig.
Ja, genau. Ja. Wir sind eben irgendwo abgebogen, wo ich dachte, wo ich dachte, wie ist es denn bei uns? Weil das, genau. Also Arbeitswelt, JuristInnen, weiß ich ja nicht, wie die sich bedroht sehen von der künstlichen Intelligenz.
Das Problem an der Sache ist, alles, was die Leute jetzt im Moment für so intelligent halten, ist ja im Endeffekt ein Sprachmodell. Das heißt, dieses Ding.
Ich finde das Bild mit dem Papagei immer schön.
Ja, wobei Papageien verstehen mehr von dem, was sie da sagen, als die haben wenigstens, die haben einen Sprachaufnahme.
Also dass Papageien, sie dann den Cookie kriegen.
Genau, Papageien haben ja sich mehrere Sprachstücke gemerkt und wissen, was passiert, wenn sie die abspielen. Die Large Language Models. Die können nur praktisch Text erzeugen, der zu anderem Text dazu passt und plausibel aussieht.
Mhm. Ist also nicht intelligent eigentlich,
oder? Kann man das so sagen? Das große Problem ist, dass niemand intelligent richtig definieren kann. Mhm. Und dass lange Zeit, und das ist ja auch dieser berühmte Turing-Test, wo man praktisch eine Person an eine Textkonsole oder sowas dran setzt und er sich dann mit einer anderen Entität unterhalten soll, der Mensch, und dann praktisch an den Antworten erkennen soll, ob das Gegenüber sinnvoll antwortet. Und dann daraus festgestellt wird, ob man jetzt dann an der anderen Seite Intelligenz erreicht hat. Wenn die Versuchsperson nicht mehr unterscheiden kann, ob sie jetzt mit einem Computer oder mit einem Menschen geredet hat. Das haben wir jetzt erreicht. Aber vielleicht war das nie die richtige Definition von Intelligenz. Vielleicht war unsere Definition von Intelligenz immer zu sehr auf die Sprache fokussiert.
Hast du andere Beispiele? Andere Vorschläge?
Nein, bisher nicht.
Nee,
aber offensichtlich haben wir jetzt was entwickelt, was perfekte Sprache erzeugen kann, trotzdem aber nachweislich nicht intelligent ist. Weil es ist nämlich tatsächlich so, dass es, also alle Leute, beziehungsweise der Mensch macht dann auch sehr schnell einen Kategoriefehler, weil es eben so schöne Texte schreiben kann, wird innerlich diesem Automaten auch Wissen zugeschrieben. Mhm. Der weiß aber gar nichts, der kann nur schöne Texte schreiben. Und die schönen Texte scheinen möglicherweise was zu wissen, aber kann das Ding eigentlich nur Wissen vortäuschen, indem es schöne Texte schreiben kann.
Gut, viele Menschen können auch nur Wissen vortäuschen. Vielleicht ist das okay.
Ja, im Wissen vortäuschen können wir jetzt Menschen schlagen.
Ja.
Mit Computern.
Genau. Okay.
Immerhin.
Ja. Super. Also in Amerika gab es ja diesen, ich weiß nicht, ob das noch läuft, aber da hat man vor Gericht eben tatsächlich angefangen damit, dass man praktisch den Richterinnen und Richtern Vorschläge gemacht hat, wie denn jetzt etwas zu bewerten sei und was dafür ein Strafmaß vorgesehen sein würde. Und Problem dabei ist natürlich, dass wenn ich mich dann dagegen stelle als Richter oder Richterin, dass ich das dann erstmal erklären muss. Und da hat man ja schon so die ersten Versuche, irgendwie das zu ersetzen. Mhm.
Ja, also ich sehe in dem Bereich, dass, also ich bin ja Juristin, ich sehe das in dem Bereich momentan noch nicht als die große Gefahr, dass alle Jobs da wegbrechen. Natürlich kann man das da einsetzen als Formulierungshilfe und dann geht natürlich vieles auch schneller, was vielleicht auch ja begrüßenswert ist. Ja. Aber dass das jetzt eine Bewertung übernimmt, sehe ich zurzeit noch nicht so, weil eben es nicht so dieses Schwarz und Weiß da gibt, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also ja, genau. Mord ist halt nicht, also nur weil jemand tot ist, ist das halt kein Mord. So,
ja, in der Softwareentwicklung ist es ganz genau das Gleiche. Das Ding kann praktisch bei der Ausformulierung helfen. Mhm. Also das, was wir in der Softwareentwicklung Boilerplate-Code nennen würden, also das praktisch, was man alles schreiben muss, was damit irgendwie die Beschreibung vollständig ist, was immer gleich ist und wo man einfach mal sagen kann, schreibt mal. Genau das könnt ihr jetzt durch diesen schönen Textautomaten auch automatisch erzeugen lassen. Mhm. Eigentlich ist es ein schönes Werkzeug, um Arbeit abzunehmen, aber das eigentliche Denken muss schon noch ein Mensch machen.
Ja, und weil du jetzt eben auch die Arbeitswelt angesprochen hattest, ich hatte neulich einen Termin bei der Arbeit und da hat ein Kollege ganz toll vorgestellt, dass man ChatGPT zum Beispiel, oder ich glaube, das ist das eine, was es gibt, ne?
Es gibt so vier oder fünf, aber das ist.
Also hier seien auch noch andere genannt, um jetzt keine Werbung zu machen. Ganz toll benutzen kann, wenn man zum Beispiel was übersetzen möchte. Und er hatte dann immer wieder so ein Wort, das gibt er dann da immer ein. Und ich dachte mir immer, also das eine Wort könnte man sich vielleicht irgendwann auch mal merken.
Es ist immer das gleiche Wort.
Es war immer das gleiche Wort. Also ja, man will ja vielleicht mal ein anderes Wort, eine andere Übersetzung haben.
Ja.
Und ja, klar, aber. Also wenn das der Anwendungsbereich ist.
Das hatte ich auch schon vor ungefähr 35 Jahren als Buch.
Es gibt ja andere.
Thesaurus heißt
das. Ja, genau. Ja, es gibt ja andere Übersetzungstools natürlich auch noch.
Ein Synonymwörterbuch. Ich schaue ein Wort nach und kriege andere Wörter dafür.
Also ich habe das Gefühl, im Moment.
Das geht aufs Papier. Das funktioniert auch ganz ohne Computer.
Im Moment sucht man so Anwendungsgebiete für ChatGPT und Co., die es eigentlich schon gibt. Also wo es Lösungen schon gibt.
Vor allem, man sucht, also weil eben dieser Kategoriefehler besteht, dass viele Leute das Ding für Intelligenz halten, nur weil es schön Text erzeugen kann, sucht man auch an den ganzen falschen Stellen.
Ja, also ich habe tatsächlich ein sinnvolles Einsatzgebiet. Und zwar, ich unterrichte ja Sprachen und Regierungspräsidium ist der Meinung, dass wir mit den SchülerInnen nur noch, also dass die praktisch, wir führen kurz etwas Neues ein und dann nehmen die das sofort auf und wenden das auch an und stellt sich raus, das machen die nicht, weil sie haben es ja noch nicht geübt. Aber es gibt deswegen praktisch keine Übungsmöglichkeiten mehr und dann kann ich da sagen, jetzt machst du mir bitte mal 100 Übungssätze und das macht es einfach und bis ich 100 Übungssätze erstellt habe, also es war dann, ist dann teilweise schon noch so, dass ich sage, also hier, ich habe doch gesagt, das muss dabei sein, das ist nicht dabei, jetzt machst du irgendwie nochmal.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Nee.
Ja, aber dafür ist aber das super.
Dem Textautomaten kann man das ja sagen.
Ja, genau. Also dafür finde ich es wirklich super.
Ja, es gibt sicherlich da Einsatzgebiete.
Ja, aber es ist halt, es ist ein Sprachmodell. Ja, übersetzen ist tatsächlich auch recht gut. Also da hat ja eine deutsche Firma mit diesem DeepL-Sprachmodell vorher schon ganz gut an Übersetzungen gearbeitet, bevor diese Large Language Models das praktisch neben anderen Dingen auch mit übernommen haben. Also das DeepL-Modell ist halt ein kleineres Language Model, das nur auf Übersetzen optimiert ist. Das verwende ich zum Beispiel auch. Das ist sehr gut. Und das sind Sachen, die kann ein Computer jetzt gerade.
Ja.
Intelligent ist das, ja, das ist genau, das ist immer wieder der gleiche Frage. Ist das intelligent? Wissen wir nicht, weil wir keine ordentliche Definition von Intelligenz haben.
Mhm. Keine, die uns gerade gefällt.
Ja. Also was es jedenfalls nicht ist, ist sentient, also selbstbewusst. Also, ja.
Sich selbstbewusst meinst du?
Ja.
Ja.
Mhm. Was in dem Roman auch beschrieben wird, ist so ein bisschen unsere Umwelt. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Städte angucken, die ist auch nicht schön, vor allem für Leute, die kein Geld haben. Also für Leute, die das Geld haben, also was es jetzt nicht mehr gibt, sind so Imbissbuden oder so, beziehungsweise nur noch Imbissbuden, wo man Kaviar und Trüffel bekommt. Und Obdachlosenheime, die wurden umgenannt, die heißen jetzt Work-Sleep-Places, wo natürlich die Obdachlosen auch zahlen müssen, wenn sie sich dort in so eine Koje einbuchen. Und nachdem das Ganze an der Börse ist, wird dann von den Aktionären irgendwie die Preise dafür festgelegt. Und die ja, das ist also von Sozialstaat kann man nicht mehr so sehr viel da sehen. Und das, ach so, öffentliche Bänke gibt es schon auch, da muss man aber auch eine Sitzfreigabe über die App buchen, wenn man sich da hinsetzen möchte. Und das finde ich, das sieht man schon immer mehr, dass, oder also schon seit Ewigkeiten, aber dass eben versucht wird, dass Bänke so designt sind, dass man sich da eben nicht mehr drauflegen kann, dass da immer noch mal irgendwie so eine Armlehne dazwischen ist und ähnliches. Oder wenn es so unter Brücken irgendwie so Ablagen gibt oder so, dass dann da Stachel sind und so weiter, dass sich da bloß keine Obdachlosen oder irgendjemand irgendwie mal, Jugendliche ist natürlich auch ganz schlimm irgendwie, die sollen sich da auch nicht niederlassen können. Ich persönlich, ich musste auf meinem Weg zur Arbeit früher immer an einer Bank vorbei, wo so ein ganz merkwürdiges Piepsgeräusch irgendwie ausgespielt wurde gegen Jugendliche. Und ja, leider habe ich anscheinend so gute Ohren. Mhm. Ja, also das ist ganz grauenhaft. Ja, ich höre andere auch. Andere hören es auch.
Ja.
Genau.
Haltet auch für ein Gerücht, dass man das nur mit
dass man das 16 hört, gell?
Oder was?
Ja, gell?
Genau. Ja, es lässt nach.
Ja?
Ja, ja.
Aber du bist ja jetzt schon über 20 vielleicht?
Ja, ich werde dieses Jahr noch 50. Also. Okay. Ja. Lässt nach.
Ja, okay. Gut, ich freue mich.
Soll sich einfach keiner da aufhalten, offensichtlich.
Ja, offensichtlich nicht. Ja, ganz genau.
Ja, also halt Leute über 50 sollen sich
ja,
da aufhalten. Okay.
Genau, ja.
Die haben dann auch genug Geld, um dann irgendwie ordentlich Getränke zu kaufen, statt irgendwie möglicherweise mitgebrachte Sachen zu trinken oder so.
Ja, genau. Ja, und was man auch geschafft hat im Roman ist, so eine Art Social Credit System ist eingeführt worden und daraufhin schränken sich jetzt alle ein, also so ein bisschen, was wir so in den letzten Jahren, wo es hier mit Gaskrise und so weiter schwierig war, also es gibt sowieso keine Badewannen mehr, weil man irgendwie festgestellt hat, dass Leute, die baden, dass die nicht so gut zu beeinflussen sind, aber duschen will man natürlich auch nicht mehr, weil das ist ja irgendwie nicht sozial, irgendwie, dass man da das warme Wasser einfach nur zum Waschen irgendwie benutzt und alle fahren Fahrrad und so weiter und jeder verpetzt seinen Nachbarn, wenn der irgendwie weiß ich nicht, irgendwie was macht, was man nicht machen soll.
Heimlich geduscht hat?
Heimlich geduscht hat, ja, ganz genau. Obwohl das Wasser wird natürlich dann, also das Wasser wird natürlich abgestellt, also das geht dann eigentlich gar nicht, also sowieso für Leute, die nicht arbeiten.
Vielleicht noch als Einwurf, also die Leute gehen ja nicht baden, weil sie denken, das ist jetzt schlecht für die Umwelt oder es gibt so wenig Wasser, sondern weil sie Angst haben vor eben diesen Repressalien.
Genau.
So, ja.
Also jein, die Badewannen wurden einfach
abgeschafft,
ganz genau. Aber der Rest, genau, ist eben aus Angst vor Repressalien. Und ich finde, da hat man das, also da wird es im Roman schön dargestellt, dass man es eben so hingedreht hat, als wäre irgendwie Umweltschutz jetzt Privatsache. Und die ganzen Firmen, die sind dann nämlich völlig außen vor. Die können weiterhin irgendwie die Wälder abroden und oder abverbrennen und die Umwelt verpesten und so weiter. Also das ist ja auch etwas, was immer wieder diskutiert wird. Irgendwie bringt es etwas, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich nie fliege, oder würde es vielleicht etwas bringen, wenn die Geschäftswelt irgendwie diese Flüge vielleicht mal irgendwie einstellen oder wenigstens Inlandsflüge nicht mehr machen würde oder Ähnliches. Genau.
Ja.
Hm.
Ja. Und letzter Punkt hier zu den Arbeitgebern, die werden auch alle ganz, als ganz furchtbar dargestellt natürlich.
Ja, die Großen und, zumindest. Also die Kleinen sind ja selber pleite.
Ja, die sind auch pleite, das stimmt, ganz genau. Ja. Aber, also die Freier zum Beispiel, eine von denen, die da vorgestellt wird, auch immer wieder und wieder vorgestellt wird, ja. Die trinkt da ihren Champagner und ihre, ihre Familie wurde im Ersten Weltkrieg irgendwie reich mit Waffengeschäften und hat im Zweiten dann wieder profitiert und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Wiederaufbau profitiert. Also ihr geht's richtig gut. Aber ihre Mama hat schon immer die Coupons gesammelt, damit man irgendwie beim Einkaufen im Supermarkt irgendwie dann doch noch irgendwie 3 Cent sparen kann. Und sie heben natürlich auch die Seifenreste immer auf, damit sie die dann irgendwie zu neuer Seife irgendwie verarbeiten können oder zu zusammenfassen, also damit man da nichts Neues kaufen muss. Und das finde ich, das ist auch so ein Quatsch, den man immer wieder hört, wo es immer heißt, reiche Leute, die sparen wirklich überall, also als würden die dadurch reich werden und als müssten ich jetzt wirklich nur irgendwie die Seife noch lange genug benutzen, bevor ich eine neue kaufe, und dann hätte ich irgendwie auch längst mein Vermögen.
Ah, das ist ja was, was man jedenfalls online viel, ich glaube aus den USA, liest, dass die, ich glaube, die Boomer-Generation irgendeiner der Millennials oder Z oder wem auch immer vorwirft, ihr sollt mal weniger Avocado-Toast essen und bei Starbucks den Kaffee kaufen, dann könnt ihr euch auch ein Haus leisten. So, als würde das jetzt,
genau,
nicht, dass das nicht teuer wäre, ja, aber ein Haus kriegst du davon heute trotzdem nicht mehr.
Ja.
Genau, dabei haben sich die Hauspreise im Vergleich zu den Durchschnittslöhnen einfach so stark verteuert, genau, dass es einfach nicht mehr geht.
Genau, ja. Aber das ist schon heute auch, das ist heute auch ein Thema zum Beispiel, ja? Weißt du? Also ja, das haben wir,
genau,
ja schon. Sozusagen.
Genau, das haben
ja,
wir schon.
Also
ja,
das ist, also die Sachen, die in dem Roman drinstehen, die sind alle immer nur ein praktisch alles nur, ein, was wir heute schon haben, auf 11 gedreht.
Ja. Mhm. Mhm. Also eigentlich wären wir heute zu viert gewesen. Aber leider ist die vierte im Bunde krank geworden und die meinte immer, ja, das, also was sie so doof findet an dem Roman sei, das ist halt, dass es aussieht wie ein dystopischer Roman, aber es sei ja gar kein dystopischer Roman. Es sei ja alles genau so, wie es hier dargestellt wurde. Also vielleicht ja, nicht genau ganz alles so, und nicht ganz genau so. Genau, aber doch.
Aber es ist schon sehr
das
ähnlich.
Ist immer 110% von dem, was jetzt gerade
ja
ist.
Genau, ja, ja, gut, dazu passt das Thema Europa. Also Europa hat völlig an Einfluss verloren in dem Roman. Die ist in Nationalstaaten zerfallen. Es gibt ganz lange Grenzkontrollen, wenn man von einem Land ins andere fahren möchte. Einige von uns kennen das vielleicht noch. Und den Euro gibt es als nächstes auch nicht mehr. Der wird also auch abgeschafft. Und die europäischen Arbeiter, also das, oder die EuropäerInnen, dass die eine gute Ausbildung haben mit Fremdsprachenkenntnissen und so weiter, ist sowieso hauptsächlich dafür hilfreich, dass sie dann sich mit den Chinesen und Chinesinnen unterhalten können, denen sie dann den Kaffee bringen können, weil eben Europa dann nur so zu Handlanger praktisch irgendwie ist. Ja, ganz genau.
Die verlängerte Werkbank.
Ja, genau. Die große Ausnahme ist der, ich glaube, Wohnort von Sibylle Berg. Jedenfalls haben wir ja gesagt, also sie ist immerhin, also hat ja Schweizer Staatsbürgerschaft auch. Also die Schweiz ist total reich. Da gibt es, jedenfalls sieht man da keine Obdachlosen. Ist irgendwie unklar, ob sie die irgendwie alles unter Tage irgendwie aufbewahren oder ob es wirklich keine gibt. Sie haben weiterhin natürlich diese starken Banken, wo dann irgendwie die reichen Leute immer ankommen und so weiter. Ja, also da ist super.
Genau. Also in der Schweiz scheint es auch eine Mittelschicht noch zu geben.
Ja, genau. Ja, und da dachte ich dann daran, dass wir gerade wieder Europawahl hatten, wo in meinem Heimatort die AfD tatsächlich über 30% gekommen ist. Und ich komme nicht aus dem Osten. Und damit eine Partei, die ja praktisch die EU so, wie sie jetzt ist, jedenfalls nicht weiter behalten möchte. Sie haben ja gesagt, dass mit dem Austritt, es sei irgendwie ein Druckfehler gewesen, glaube ich, im Parteiprogramm. also sind da so ein bisschen zurückgerudert. In Frankreich stehen Neuwahlen an, wo man jetzt schon damit rechnet, dass das Rassemblement National, die extrem rechte Partei in Frankreich, eben sehr gut abschneiden könnte. Genau. Also wir sind so kurz davor.
Das heißt, wir wandern jetzt alle in die Schweiz aus, oder wie?
Ja, das wäre natürlich...
Das jetzt, wo du sagst. Ich hatte mehr an Irland gedacht, aber...
Ich werde nochmal drüber nachdenken.
Irland kam jetzt gar nicht in dem Roman vor.
Nee, aber jetzt bei grundsätzlichen Denken an Auswandern angesichts der Wahlergebnisse fand ich bisher eigentlich Irland irgendwie am attraktivsten. Da spreche ich wenigstens so ungefähr die Sprache.
Ja, in der Schweiz wird das schwierig.
In der Schweiz. Das ist richtig. Das ist alemannisch, also. Okay.
Das ist nicht ernst gemeint für die armen Schweizer, die sich jetzt hier angegriffen fühlen könnten. Ja. Ja, also meiner Meinung nach, ich glaube, meiner Meinung nach geht es eigentlich in dem Roman um die Einsamkeit und die Entsolidarisierung. Man fühlt sich danach auch wirklich irgendwie so wie ausgespuckt und hätte man, als hätte man irgendwie keine Freunde und wäre ganz alleine. Also das schafft sie super. Finde, das ist auch, also wir haben schon über die Städte gesprochen und über die Solidarität in der Gesellschaft und denke ich, also es wird so dargestellt, dass eben die Leute in dem Roman auch keine Beziehungen aufbauen. Wenn es eine Liebe gibt, dann wird die durch die Umstände kaputt gemacht. Also letztes Beispiel, was nochmal alle so ein bisschen einstimmen kann in die Welt, die dort dargestellt wird. Es gibt einen Mann, der eben seine Frau wirklich liebt und sie lange pflegt, wo sie so krank ist, aber sich einfach dieses Gesundheitssystem wirklich da nichts leisten kann und am Schluss sich dazu gezwungen fühlt, dass er sie umbringt. Er beerdigt sie dann auch an ihrem Lieblingsplatz. Also sowas kommt, wird hier wirklich, da sind am Schluss einfach irgendwie alle alleine. Diese Woche waren direkt zwei Artikel in der Süddeutschen, einmal in Köln, wo es von so einer Gruppe Frauen irgendwie Spaziergänge im Park organisiert werden für Leute, die sich alleine fühlen. Das heißt, ich glaube, das ist schon was, was in der Gesellschaft vielleicht auch aufgrund der Städte, wie sie so sind, wo das nicht so einfach immer gemacht wird, dass man eben Leute kennenlernt und da so ein Netz aufbaut, dass das da vielleicht vereinfacht wird. Vor 3 Wochen wurde in Deutschland auch das erste Einsamkeitsbarometer veröffentlicht, wo eben auch nochmal drauf eingegangen wurde, dass vor allem eher ältere und eher jüngere Menschen sich einsam fühlen und Leute, die Care-Arbeit leisten und dass diese Leute sich dann eben auch weniger engagieren in der Gesellschaft, dass diese Leute seltener wählen gehen und eben nicht an der Gesellschaft so teilhaben. Mhm.
Und noch ein Beispiel, ich habe es jetzt auch vor ein paar Tagen gelesen, dass ich glaube, es war in Japan, dass es da jetzt, da ist es ja irgendwie ganz verpönt, wenn man dass man sich überhaupt scheiden lässt, glaube ich, und auch als Witwer, Witwerin eine neue Partnerschaft sucht.
Bitte?
Witwe? Witwerin, ja, Witwe, genau. Witwe. Ja, das könnte auch sein. Und da gibt es jetzt aber auch so Bestrebungen, weil da die Leute ja auch sehr alt werden, weil die so gesund sind anscheinend. Eigentlich gut, aber einsam dann auch blöd, dass sie da also auch so Single-Börsen für ältere Leute jetzt gerade immer mehr. Also im privaten Bereich, glaube ich, also jetzt nicht so organisiert, sondern im untereinander sozusagen sich halt treffen.
Oh ja, da hatte ich sogar auch irgendwas gesehen.
Ja, das war in der Zeitung.
Fernsehen irgendwo.
Oder das vielleicht auch.
Auslandsjournal, was weiß ich.
Ja, das kann auch sein. Also es ist eine größere Sache.
Also wenn sich, ja, das hört sich jetzt nicht an wie im privaten Bereich. Ich meine damit, so, ist es nicht, ich stelle dir mal meinen Nachbarn vor.
Nein, also aber es ist privat keine, organisiert. Keine,
organisiert, ja. Es ist jetzt nicht keine staatlich organisiert. Partnerbörse in dem Sinne, sondern die Leute vernetzen sich und starten das sozusagen.
Okay.
Ja. Und weil du jetzt auch gesagt hast, die Leute sind immer mehr alleine, engagieren sich weniger. Ich finde, das kann man heute auch schon so ein bisschen beobachten. Das können jetzt vielleicht die mit so mittelalten Kindern bestätigen.
Gerade die mittelalten, gucke so.
Nein, mit mittelalten Kindern, also jugendlichen so meinst. Kindern. Weil da habe ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht an Corona liegt oder ob das jetzt generell so wäre, auch das Gefühl, dass da das immer weniger so ist, dass wir das, sag mal, bei uns vielleicht allen früher so war. Man ist irgendwie rausgegangen, man hatte da Freundinnen und Freunde und hat irgendwie draußen was gemacht, es war auch völlig egal, die Eltern wussten nicht, wo man war, weil woher. Und heute machen die Kinder halt eher zu Hause was, ne? Also die spielen dann Computer oder irgendwas in der Wohnung und gehen nicht mehr so viel raus vielleicht einfach. Also,
ah, das
also
würde ihr das ich auch so nicht bestätigen.
Nee, okay.
Also ich habe ein Kind, das sitzt die ganze Zeit tatsächlich zu Hause, okay. Und ein Kind, das ist genau anders. Das
geht raus. Okay, dann 50-50.
Okay. Geht tatsächlich raus, trifft sich mit Freunden. Die organisieren das natürlich heutzutage vorher, wo sie hingehen.
Ja gut, das ist ja auch nicht
irgendwie
verkehrt.
Über Chats oder sonst irgendwas. Mhm. Es gibt ja auch diese Orte draußen, wo man einfach mal rumhängen kann, ja. Und dann die anderen Leute trifft, überhaupt nicht mehr.
Ja, weil die so Banken so Piepsachen haben und so.
Ja genau, also so Parksorte-Ding, okay. So wie man das halt früher hatte, dass irgendwie an einer Bushaltestelle rumgehalten haben oder sowas.
Aber es gibt doch immer noch Bushaltestellen.
Es gibt Bushaltestellen, aber die haben jetzt keine Bänke mehr.
Ach so, okay. Ja, kann sein. Gut, dann ist das wohl unterschiedlich.
Hatte unsere Bushaltestelle eine Bank?
Wir hatten keine Bushaltestelle.
Wir hatten schon eine Bushaltestelle, kam halt kein Bus.
Ja, kann man da super rum.
Ist es dann wirklich eine Bushaltestelle, ist die Frage.
Das ist eine Definitionssache.
Ja. Okay. Also ich habe, kann ich nur empfehlen, ist jetzt vielleicht ein bisschen veraltet, aber das Sachbuch It's Complicated gelesen. Es reicht, wenn man, also es steht online und ganz offiziell legal und die ausführliche Einleitung fand ich schon ganz gut. Das ist von der Soziologin geschrieben, die eben gerade so eine längere Studie gemacht hat mit Jugendlichen, wo es genau darum geht. Und weil sich ja ganz viele Leute immer Sorgen machen, die Kinder ständig hängen sie am Handy und machen sonst nichts mehr und die sozialen Kontakte brechen zusammen und so weiter. Und was
ja,
sie gesagt hat...
Ja, als wir klein waren, war es der Fernseher und davor war es der Roman und wahrscheinlich haben sich die Leute auch über die ersten Höhlenzeichnungen schon aufgeregt, dass die Jugend verderben.
Ja, ganz bestimmt. Aber was sie gesagt hat, ist, also das ist allerdings aus Amerika, dass eben dort Jugendliche das Handy ganz anders benutzen, aber vor allem, also dass die zum Beispiel zusammen dann da irgendwie Filme gucken oder was, also was zusammen machen, was zusammen angucken, aber dass ganz viele nicht mehr so raus dürfen. Das ist zu gefährlich, die Eltern wollen sie nicht irgendwie einfach so in die böse weite Welt irgendwie lassen und dann muss man vielleicht den Bus nehmen, anscheinend gibt es da welche und dass sie deswegen eben das Handy für diese sozialen Kontakte benutzen. Und dann sieht es so aus, als hängt das Kind am Handy, aber eigentlich unterhält es sich tatsächlich halt irgendwie mit jemandem.
Mhm. Kann ja auch sein, ja.
Genau.
Ja. Ist definitiv so.
Ja. Ich, also wir, Franka und ich, kommen ja beide vom Land. Vielleicht weiß ich nicht, wie das da auch anders war. Also da kannte man natürlich dann die ganzen Nachbarn und alle Leute und alle Kinder, die da waren, kannte man und wusste, wo die Leute gewohnt haben. Und dann konnte man halt da tatsächlich vorbeigehen und halt mal klingeln, ob irgendwie jemand Zeit hat. Das stelle ich mir in der Stadt schon schwieriger vor. Und bei uns kam kein Bus, aber hat dafür auch keiner gestört. Es waren keine anderen Leute, die einen Bus nehmen wollten an dieser Bushaltestelle.
Ja, das stimmt. Ja, und ich
oder an der Telefonzelle. Telefonzelle hatten wir.
Ja, und ich finde aber in der Stadt, dafür sind da ja viel mehr Leute, also auch mehr Kinder und im näheren Umkreis, weil bei uns, vielleicht kommen ja noch andere vom Dorf, da musste man ja auch immer irgendwo hinfahren oder gefahren werden halt. Und daran hat er dann auch oft gescheitert.
Ja.
Ist es oft gescheitert, ja.
Das stimmt. Kommst du vom Land oder aus der Stadt? Ich weiß es gar nicht.
Ich komme nicht wirklich aus der Stadt. Also das war immer nur ein Städtchen.
Also wir kommen aus einer Stadt, sie ist halt nur sehr klein.
Ja, genau. Also der Weiler, in dem ich die meiste Zeit aufgewachsen bin, hatte auch seit 1954 Stadtrechte. Also
wir hatten schon immer Stadtrechte. Ich glaube seit Hunderten von Jahren. Seit
1542.
Das ist ein paar hundert Jahre länger.
Wir haben halt nur 4500 Einwohner, aber sind dadurch trotzdem die Metropole.
Ja.
Gibt es Aufkleber.
Okay.
Ja, aber wir haben praktisch eine Straße, wo man dann auch also zu der Zeit noch, also das ist halt jetzt, genau in der Straße kann ich das beobachten, weil die haben da noch Verwandte, die da immer noch wohnen. Da ging man früher raus, da waren die anderen Kinder, da haben wir mit dem Ball gespielt und alle halbe Stunde hat man mal Auto gerufen und dann fuhr ein Auto durch und dann hat man kurz aufgehört mit Ballspielen.
So war das bei uns
jetzt
auch.
Steht das ganze Ding voller Autos und man kann da nicht mehr Ball spielen.
Bei uns nicht. Aber
es ist alles zugeparkt jetzt.
Okay.
Dieselbe Straße.
Ja. Okay. Dentaco, du hast dir gewünscht, dass wir noch überlegen, wieso ist es denn jetzt noch nicht so weit?
Ja. Was hat die jetzige Gesellschaft davon abgehalten, zu genau der Gesellschaft aus RCE zu werden? Und ja, wir haben schon ein bisschen was drüber geredet. Wir haben noch Arbeitnehmerrechte, die sind auch relativ stark. Wir haben Gewerkschaften, die dann noch drauf aufpassen.
Wir haben Gesundheitswesen.
Wir haben ein Gesundheitswesen, das nach wie vor auch noch solidarisch ist. Das heißt, sowohl die gesetzlichen Krankenkassen als auch die privaten Krankenkassen verteilen die Last des jeweiligen Bezahlens über mehrere Leute. Und das ist nicht individuell für jeden Einzelnen zu bezahlen, die jeweilige Gesundheitsvorsorge, desgleichen für die restliche Infrastruktur auch. Also im Moment zahlen wir noch Steuern.
Wahrscheinlich auch noch eine Weile.
Und Unternehmen zahlen auch noch Steuern. Sehr
also das
ungern,
ist im Roman übrigens nicht so, haben wir nicht erwähnt, gell, aber...
Sehr ungern und sehr wenig, aber... Es gibt tatsächlich auch Leute im Moment in der Politik, die darauf hinarbeiten, dass das wieder mehr werden. All das ist hinweggefegt in dem Roman. Das, alles, was in irgendeiner Art und Weise auf Solidarität beruht, ist weg.
Erfährt man in dem ersten Roman denn, wie das dazu kam?
Nee.
Ist irgendwie dazwischen passiert.
Ja. Ach, das ist dazwischen passiert, also...
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe
so
nicht gelesen.
Okay.
Ich guck mal,
das ist das, wie das mit dem Kompetenzvorteil schlägt.
Also,
das noch.
Genau. Mir wäre das jetzt nicht bewusst, dass es in dem ersten irgendwie vorkommt.
Mhm. Aber ist da auch schon
es
so?
Es spielt in England in einer... Das ist da schon so, ja, genau, das ist da schon so. Und den Leuten geht es schon schlecht, wenn das Ganze startet. Und genau... Also was natürlich irgendwie einmal so vorkommt, das ist ja hier dieses Social Scoring, dass man irgendwie Punkte kriegt, wenn man den anderen irgendwie ausspioniert. Und in England wird es dann so gemacht, dass tatsächlich alle gechippt werden. Und das erreicht man dadurch, dass es ein freies Grundeinkommen gibt für alle. Und das möchten sie
für
gerne.
Alle gechippt.
Für alle gechippt. Also muss natürlich dich registrieren, weil wie sollst du sonst an das Geld kommen?
Ah.
Ja. Genau. Und das machen hier unsere Freunde nicht. Die umgehen das, weil die ja auch nicht in die Fänge des... die sind ja noch minderjährig und würden dann vielleicht irgendwo untergebracht werden oder so. Und damit haben sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit untergebracht. Da wird man vergewaltigt und so weiter.
Ja.
Ja. Meldest du dich?
Nein. Ich fuchtle mit meinen Fingern.
Okay, gut. Ich habe auch überlegt, warum ist es noch nicht so weit? Und ich finde in dem Roman, das ist so, als hätte man irgendwie so eine Gruppe von Depressiven gefragt, wie siehst du denn gerade die Welt? Und hätte das dann alles so da reinge... Also für ganze Leute, für die alle das Glas immer nur, also höchstens halb leer. Aber jedenfalls mehr ist da nicht drin, also voll ist da nichts. Und... das alles so da reingetan. Und ich bin vielleicht da naiv, aber ich sehe ja die Welt irgendwie doch anders und habe irgendwie doch noch Hoffnung in die Menschen und glaube, Menschen sind irgendwie sozial. Also die wollen irgendwie helfen und unterstützen. Und genau, das ist meine Hoffnung, dass es so doch anders wird.
Das ist vielleicht auch tatsächlich einer der Gründe, warum dieses Buch so furchtbar zu lesen ist.
Ja,
weil Menschen sind gar nicht so schlecht wie da drin.
Vielleicht ist das das Happy End, das hier versprochen wurde.
das Happy End befindet sich außerhalb des Buchs. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine interessante Interpretation.
Aber das ist ja auf jeden Fall so, oder? Also zwar haben wir am Ende ja diese, sag mal, Revolution, wo dieser Umsturz stattfindet, aber was dann jetzt eigentlich passiert, wissen wir ja auch nicht. Also weil, nur weil jetzt die ganzen Reichen, sag ich mal, oder Königsfamilie oder was, weil die nicht mehr da sind ja auch. Also die wurden ja irgendwo hingebracht.
Genau, und weil die Eigentumsnachweise auch alle weg sind.
Genau, und da hat man kein funktionierendes Gesundheitswesen und keinen guten Arbeitsmarkt trotzdem. Also der muss ja, irgendwo muss das ja trotzdem alles herkommen. Und das weiß man ja nicht, ob das dann funktioniert.
Ja, das ist, deshalb kann man noch ein Buch schreiben.
Ja, ja, genau. Die unsere vierte Mitschreiterin ja hier dazu geschrieben hat, weil letzte Zeile ist, Fortsetzung folgt. Und sie hat dann darunter geschrieben, eine Drohung.
Ja, also, wie baue ich aus dem, also praktisch auf den Trümmern der vorherigen Gesellschaft eine neue auf?
Und wer vor allem? Ist ja auch die Frage, weil die Nerds in dem Buch, das traut man denen nicht, jetzt nicht unbedingt zu.
Ich glaube, die wollen das auch
nicht. Die wollen das vielleicht auch gar nicht. Und die ganze andere Gesellschaft, die restliche Gesellschaft, von denen man ja um die 90 kennengelernt hat, die sind ja innerlich alle tot. Oder so kam mir das jedenfalls vor.
Ja, viele davon sind nicht mehr da, das stimmt.
Also auch
innerlich.
Die da innerlich tot.
Okay. So. Ja, also man hat den Eindruck, da sind alle
kaputt.
Ja, also und wer soll dann da was aufbauen? Aber also das ist so dieser Mut einfach, der Verzweiflung.
Dass alle dann kaputt wirken, liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass offensichtlich die Sibylle Berg ihre Figuren nicht mag.
Ja, aber das sind ja die einzigen Figuren, die wir jetzt haben. Also
Ja, gut, aber also wir lernen zwar irgendwie so ungefähr 100 Leute kennen, aber es leben ja noch ein paar mehr in dieser Welt.
Ja.
Also möglicherweise findet sich ja irgendjemand, der in der Lage ist, ein Gesundheitssystem aufzubauen.
Okay.
Rettet der Republik, keine Ahnung.
Ja.
Irgendwas wird schon funktionieren.
Also irgendjemand hatte geschrieben, es würde mit einem kaum aushaltbaren Cliffhanger hier jetzt enden. Und wir sind also gespannt auf den nächsten Roman.
Ja.
Ich glaube, ich würde ihn mir schon anhören.
Also jetzt haben wir so viel drüber geredet, dass wir den eigentlich alle nicht mochten.
Also es gibt, worauf man vielleicht noch hinweisen sollte, es gibt irgendwie eine Theaterinszenierung dieses Romans.
Mhm, stimmt.
Für die es auf YouTube einige Making-ofs und Vorstellungen gibt und sowas. Und als Theaterinszenierung sieht das erstaunlich, wie soll man sagen, interessant aus. Ich glaube, ich würde es gern sehen.
Mhm. Ist das, aber gibt es nicht auch so einen Kurzfilm mit Katja Riemann oder so?
Ja, der ist aber der ist praktisch für das Theaterprojekt.
Ah, okay.
Ja.
Mhm.
Ja.
Okay.
Letzte Frage. Also die digitalen Albträume werden ja hier immer in Kooperation mit dem Nosebuy Verein gemacht und ich sehe drei Mitglieder, glaube ich. Ich weiß nicht, wer mittlerweile
also drei Mitstreiter.
Einer hat immerhin ein T-Shirt davon an. Sibylle Berg hat mit ganz vielen Nerds, schreibt sie, geredet über diesen Roman und hat da abklären lassen, dass das Technische alles richtig ist. Es ist ein riesen Anhang hinten drin, irgendwie, wo alle möglichen Abkürzungen erklärt werden und so weiter. Und sie hat bestimmt damit ganz vielen AktivistInnen auch gesprochen. Und offensichtlich will sie irgendwie sagen, dass hier der Ansatz gescheitert ist mit dem Reden und mit den Konferenzen und so weiter. Und auch Menschen, also alle, die das lesen, wissen ja irgendwie, dass das hier so, also dass wie die gesellschaftlichen Zustände sind, das wissen alle und trotzdem kommt keine Revolution. Und offensichtlich will sie da etwas sagen. Also das Reden hat nicht geklappt.
Holt Fackeln und Mistgabeln.
Bitte?
Holt Fackeln und Mistgabeln.
Ja. Na, hier ist es ja jetzt dadurch, dass die Nerds jetzt aktiv werden und irgendwie was programmieren.
Okay.
Und die Leute beeinflussen.
Elektronische Fackeln
und
elektronische Ausgaben.
Genau. Ja. Also, die Leute, die hier bisher Konferenzen organisiert haben, würde euch das hier umstimmen? Was nehmt ihr mit? Also, ihr kann euch die 18 Stunden auch nochmal zum Hören geben, dann könnt ihr vielleicht da noch was rausziehen.
Tipps.
Aha. Ich glaube, also 17:59. Ja. Geht ganz gut in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Der Mann redet da. Also es ist schon gut gelesen. Und der Mann redet dann angenehm, die Frau redet halt ein kleines bisschen schneller. Also es wird immer abwechselnd so von zwei Sprecher, einer Sprecherin und einem Sprecher gelesen.
Willst du wirklich eine Antwort hören?
Ja.
Okay.
Ich höre sie gerne.
We're doomed.
Ganz positiv.
Hast du das Buch gelesen?
Nein.
Vielleicht wäre es was für dich.
Das ist aber interessant. Du hast es jetzt trotzdem bestellt. Okay.
Okay.
Nicht bei Bezos Gemischwarenladen.
Nö, aber ja, das hier.
Nein.
Okay. Nicht hier in der Bibliothek.
Also wir boomen. Nicht boomen, sondern boomen.
Okay, ja.
Okay.
Wir kommen da nicht mehr raus.
Du glaubst nicht, Menschen sind sozial und werden das irgendwie rumreißen.
Die Menschen sind sozial. Es gibt ganz bestimmt soziale Menschen.
Okay.
Ja, aber leider funktioniert
das. Die werden weniger.
Ja, und leider funktioniert das relativ gut.
Ich würde ganz kurz nur sagen, also für die Mikros, also wir haben gehört, we're doomed und die sozialen Menschen werden weniger und deswegen wird es nichts mehr. Damit die Aufnahme irgendwie noch ein bisschen Sinn macht.
Ja, und es ist natürlich tatsächlich so, eine der Sachen, die das Buch vorwegnimmt oder beziehungsweise weiterdreht, sehen wir ja tatsächlich, dass viele der Probleme, die eigentlich gesellschaftliche Probleme sind, auch jetzt schon erfolgreich zu individuellen Problemen gemacht werden. Also zum Beispiel die Klimakatastrophe, die abzuwenden ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und auch von den einzelnen Leuten gar nicht gelöst werden kann, wird trotzdem jeder einzelnen Person aufgebürdet mit
Dusch weniger, nimm einen Waschlappen.
Flugscham, genau, nimm doch einen Waschlappen.
Die Stopptaste an der Toilette.
Du nutzt die Stopptaste an der Toilette, fahr ein Elektroauto.
Oder besser gar kein.
Ist kein Fleisch.
Ja.
Ja.
Genau.
Duschen, wenn es regnet.
Genau. Ja. Keine Milch.
Was alles natürlich als individuelle Handlungen keine schlechte Sache sind, aber die Sache, die das Gesamtproblem nicht retten werden.
Mhm.
Und die das Gesamtproblem retten können, ich glaube, die verwenden das als, wie sagt man auf Deutsch, auf Englisch, Smoke and Mirrors. Also
Vernebelungstaktik.
Ja, genau. Die verstecken sich dahinter. Sorgen dafür, dass die Leute sich alle lieber gegenseitig aufeinander zeigen. Du fährst ja noch mit dem SUV. Und statt dass man mal fragt, ja, und irgendwie das reichste 1%, dass irgendwie 50% der CO2-Ausstoßes erzeugt, was ist eigentlich mit denen?
Super, ich hätte vor 10 Minuten, als ich so schön positiv gehört hätte, gesagt.
Ja, sorry.
Schön, dass
hätte ich den Michael fragen dürfen.
Ich habe gefragt, ob du eine Antwort willst.
Ja. Auf alle Fälle. Okay.
Hat irgendjemand noch was Positives?
Ja.
Ja, ich habe ein bisschen aufgeschrieben, mehr als ein bisschen, aber das Buch erinnert mich an ein Buch von Jack London. Nicht über Tiere, sondern. Er hat ein Buch über eiserner Absatz. Und es geht darum, dass Ende der Welt ist. Und der kommt zustande, wenn absolute Globalisierung vorhanden ist. Das heißt, eine bestimmte Gruppe herrscht auf die Welt. Und diese ganze Börse, Banken, die funktionieren genau wie jetzt, wir sehen, wie tief geht. Man muss sogar Geld bezahlen, wenn Geld reich geht. Und ich finde, Sibylle ist treu zu seiner Sache. Sie meint vielleicht so kurz, 2 Jahre, 3 Jahre, aber sie beschreibt ganz genau, wieso wir in diese Richtung gehen.
Mhm.
Und ja, ich meine, sie ist nicht so weit, aber schreibt es. Und wie Jack London geschrieben hat, das ist es so. Dass irgendwann kommt schon zu einer Revolution. Und da ist es gerade Solidarität. Es gibt nicht, dass die Menschen nicht sozial sind, sondern die haben keine Alternative. Die kommen dazu. Aber das Buch, muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft bis zu Ende.
mir mal ein bisschen diese digitale Begriffe. Ich muss die mal suchen. Vielleicht mein Sohn konnte mir helfen, aber ja, ich habe das nicht bis Ende zu Ende gelesen, aber diese Darstellung von Charaktere war sehr cool. Also das, wie du gesagt hast, eine ist nicht kompetent, eine will vier Frauen haben, eine ist allein, eine will immer im Lokal sein. Dass diese Darstellung ist für mich erst einmal. Ich lese selber seit 10 Jahren keinen Roman mehr, obwohl ich selber in Bücherei arbeite.
Ach, okay.
Weil ich lese eher Sachbücher. Mhm. Ich habe ein Roman, das lese ich jeden Sommer einmal. Das ist ein ganz herrliches Buch, aber das lasse ich nicht.
Also welches?
Welches ist das?
Das ist Persisch.
Okay, das wird...
Vielleicht werde ich irgendwann es übersetzen.
Ja.
Aber es ist ein ganz herrliches Buch und heißt Ihre Augen.
Okay.
Es geht um eine Frau, die sucht ihre Maler und findet ihn nicht, aber findet ein Porträt.
Okay.
Und es ist sehr interessant. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass das Buch vor mich... Und ich habe das Buch von unserer Bücherei bestellt. Das ist sehr wichtig. Ich habe jeder, der dachte... Sie oder er würde es lesen, habe ich ihm oder ihr gegeben und er hat gesagt, ich habe noch 50 oder 70 Seiten geschrieben. Okay. Und das waren vielleicht 8, 9 Leute und ja, das war es halt.
Ja.
Mir leid, habe ich so viel geredet.
Überhaupt gar nicht, gerne. Ja. Ja.
Ich habe gehört, diese persische Literatur, die würde einem so durch die Hände zerrinnen. Und das ist das in Deutschland gar nicht so gibt. Also bei uns ist alles eher greifbare Wörter, greifbare Dinge. Und wenn man Zugang hat zu zum Beispiel persischer Literatur, ist das ein völlig anderes Erlebnis. Aber man kann es nicht bekommen, weil es ist schwer übersetzbar.
Mhm. Gedichte schon. Über Gedichte, wenn wir reden, sie haben total recht, weil also Hafez, was Goethe darüber geschrieben hat und das ist okay, aber Romane gibt es schon einige, dass man nach diesem Mullah-Regime in Iran hat angefangen zu übersetzen. Aber Sie haben recht, es ist sehr lebhaft. Das braucht man vielleicht vor ein Wort, ein Satz, dass man es Begriff übertragen kann.
Ja. Ja, okay. Ja, gerne.
Ich vor 10 Jahren, im September 2014, hat die Süddeutsche Zeitung ein Essay veröffentlicht von Jun Chul Han, von dem Philosophieprofessor. Und der Essay heißt, warum heute keine Revolution möglich ist. Verführt von systemerhaltender Macht. Es geht darum, warum der Neoliberalismus sich als Herrschaft oder als beherrschendes Herrschaftssystem durchgesetzt hat und warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand da nochmal dagegen aufsteht und eine Revolte macht, weil wir halt alle verführt werden. Und er das nicht unterdrückt, sondern er uns verführt. So, und so wie er das, die Welt in dem Buch beschrieben hat, ist es halt eine, wie der Tankobat gesagt hat, Welt von heute, eine neoliberale Welt von heute auf 11 gedreht. Mit ganz viel Verführung. Deswegen We're Doomed. Und den Artikel ist, wie gesagt, Süddeutsche. Warum heute keine Revolution möglich?
Warum heute keine Revolution möglich ist aus der Süddeutschen? Wer denn, ich, ehrlich gesagt, ich gucke mal Richtung Felix. Felix, man hört da irgendwas von? Oder wenn jetzt Leute im Publikum sprechen?
Es ist immer gut, noch mal kurz zu wiederholen.
Ja, okay. Also da kann man wohl die Erklärung finden. Warum es keine Revolution gibt. Okay.
Die klassische Erklärung war ja, dass es in Deutschland keine Revolution geben kann, weil das Betreten des Rasens verboten ist.
Till.
Das fand ich auch eine schöne Erklärung. Ein Bekannter von mir hat mir erklärt, wie in Frankreich die Sicht auf die Dinge ist, weil jetzt Neuwahlen anstehen und so. Und dann war so die Aussage, naja, also das sind ja schon Staatsdiener. Das ist ein Parlament, das soll uns helfen. Und wenn die nicht mehr nach unserer Pfeife tanzen, dann schaffen wir die ab.
dann brennen wir das nieder und machen ein neues Parlament. Mhm. So funktioniert das bei uns. Und das fand ich eine interessante andere Herangehensweise an, ja, die sollen uns helfen und Revolution bedeutet nur, ja, wenn die uns nicht mehr helfen, dann schaffen wir die ab, dann holen wir neue, die uns helfen. So funktioniert das. Klasse.
Wobei sie den Punkt mit dem Brennen auch ein paar hundert Jahre nicht mehr gemacht haben. Aber.
Es gibt Menschen, die auch diese Philosophie haben und dann kann eine Revolution vielleicht funktionieren.
Wobei das ja in Frankreich jetzt nicht mit Fackeln und Missgabeln, sondern weil das ja der Präsident das Ganze aufgelöst hat und für Neuwahlen gesorgt hat.
Nee, ich meinte die Proteste vorher, wo sie mit
den Gelbwesten und so weiter.
Water reingelaufen sind, BlackRock.
Also die und Gelbwesten so. Und so weiter. Ja, aber das nee, hat ja...
Die Gelbwesten, ich meinte jetzt die Linksradikalen, die wegen der anstehenden Rentenreform die reichen und die wohlhabenden Bankengebäude gestürmt haben. Ist nicht so in der deutschen
Presse. Ja, aber wann war's?
Vor ein paar Monaten.
Okay, aber das hat ja dann nicht sofort zur Abschaffung des oder.
Nee, aber das zeigt halt, es gibt da
ja, gibt Bewegung.
Eine kritische Menge an ja. Menschen, die es schaffen, bewachte Gebäude zu stürmen und dort mit Fackeln reinzulaufen.
Ja, ja. Also in Frankreich gibt es natürlich tatsächlich schon länger diese Tradition der Revolution. Oder auch und auch Streik und so weiter. Also ich habe ein Jahr in Frankreich studiert und habe auch ansonsten dort Zeit verbracht und ich konnte das immer gar nicht fassen irgendwie. Also da wurden dann halt die Autobahnen von den LKWs irgendwie so gesperrt, dass irgendwie nichts mehr durchkam und anstatt dass Leute sich aufregen, haben sie ihnen Suppe gebracht und so. Das wurde dann immer in den Nachrichten gezeigt. Also es war dann so, dass meine Eltern nach Frankreich kamen und Lebensmittel gebracht haben, langsam. Und dann hat also alles gestreikt von den Leuten, die Bankautomaten befüllen, über die Leute, die Benzin bringen und Essen bringen und Post bringen und so weiter. Und zu der Zeit kam dann ein Artikel in der Deutschen Zeitung, dass in Köln auch gestreikt wird, nämlich haben die Busfahrer die Arbeit niedergelegt für 10 Minuten. Und also meine französischen Freunde, die haben mich alle ausgelacht.
Ich möchte an der Stelle einfach mal behaupten, dass die Franzosen nicht so verführt sind.
Das ist jetzt eine Le Pen, oder wie?
Dass es da weniger Verführung gibt als hier bei uns. Oder
und warum?
Gerade beim Thema Streiken, Generalstreik oder so, um Gottes Willen, das Wort steht im Duden gar nicht mehr. Schau mal nach, das ist da vor Jahren rausgestrichen worden. Oder im Oxford Dictionary steht auch nichts mehr von General Strike. Das hat nämlich die Thatcher damals, hat ihnen das Streiken gut abgewöhnt. Genau, also wir sind sehr verführt von der erhaltenen Macht, die Franzosen vielleicht nicht so.
Okay. Also These war hier gerade genau, dass in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, mehr zur Revolution bereit sind, weil sie nicht so verführt sind. Aber eine Stimme eben auch darauf hingewiesen hat, dass in Frankreich eben jetzt Le Pen mit dem Rassemblement National vor der Tür steht und man dort irgendwie das Heil sucht, was ja auch vielleicht eine Art von Verführung ist.
Ja, hat jedes Land eben andere Probleme. Und doch irgendwie die gleichen.
Darf ich?
Gerne. Also ich hoffe immer noch, dass wir noch was Positives, dass ich irgendwann sagen kann, super, vielen Dank.
Ja, nee.
Das. Also ich habe selber eine Revolution erlebt. 1979, Schahbar mit seiner richtigen Armee und in 3 Monaten war nichts mehr. Es gibt ein Zitat, man sagt, welche Revolution hat seine Ziele erreicht? Von Spartacus bis, ich will das Bild betonen, wenn so eine Autorität oder diktatorische oder theokratische, schlimmste, an der Macht ist, er hat seine Leute, also im Parlament oder das und das und das. Das funktioniert keine Revolution, meiner Meinung nach, in dem Sinn, dass eine sagen wir, demokratische, also super tolle System da kommt, solange die Menschen nicht so weit sind. Wir habe in den letzten 2000 Jahren erlebt, immer kommt von Kuba, von Russland, von Iran, von, es kommt immer Nächste. Höchstens, die haben gute Absichten. Nehmen wir Castro, der hat viel gemacht. Viele Sachen waren, aber Demokratie war nicht da, Freiheit war nicht da. Ich will nur sagen, wenn die Menschen nicht so weit sind, dass ihre tatsächliche Abgeordnete hinschicken, dass diese Abgeordnete erlauben keine Hegemonie über das Volk. Mhm. Wenn wir noch nicht so weit sind, dann es ist es egal, wie oft wir eine Revolution in Gang bringen. Mhm. Also, das ist meine Meinung. Mhm. Wir kommen mal hier oder in Frankreich oder nochmal in Iran. Ich bin total sicher, dass nach diesem System kommt keine Demokratie. Mhm. Mhm. Man kann kein demokratisches System bauen ohne Demokraten. Das ist Bauelemente von Demokratie. Wenn alle Menschen, wie Sie sagen, Egoismus statt Individualismus hält. Individualismus ist unser Recht. Aber wie oft rutschen wir zu Egoismus, weil wir denken, das ist mein Recht.
Und vielleicht ist genau das der Grund, warum es noch nicht zur Revolution gekommen ist, weil es den Leuten bewusst ist, dass das, was danach kommen könnte, noch schlechter ist. Mhm. Und deswegen leben wir vielleicht doch in einer ganz positiven Welt, weil was danach kommen könnte, wäre nicht so, wie wir uns das schlimm ausmalen, sondern viel schlimmer.
Okay. Das wird so halb positiv.
Willst du jetzt
sagen, ich glaube, besser wird es heute nicht mehr nach diesem Roman.
Lass uns doch auf diese positive Note enden.
Genau.
Wir bleiben lieber bei diesem System, denn nach der Revolution kommt nichts Besseres nach.
Ja. Jedenfalls noch nicht.
Das nächste Buch kommt noch.
Genau. Wir freuen uns sehr, dass wir nach langer Zeit jetzt wieder hier oben im Café in der Lesbar sein können. Ich finde, es sieht auch ganz fantastisch aus. Es sieht ganz anders aus, als ich es kenne. Ja, also hier stehen überall Tische wie in einem Café mit Blumen und teilweise auch Sessel und so weiter rum. Also das finde ich ganz super. Wir waren ja die letzten Male immer im Keller Max-Benzel-Forum, was auch ein schöner Raum ist. Aber das ist hier doch irgendwie, also das hat vielleicht besser zu den Albträumen gepasst. Aber hier oben ist es doch ein bisschen freundlicher.
Ein schöner Veranstaltungsraum in einem fensterlosen Verlies.
Im Keller.
Im Keller.
Ja.
Genau.
Hier nicht.
Hier
haben wir viele Fans.
Genau.
Hier ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil.
Ja, deswegen vielen Dank an die Bibliothek für die Einladung hier oben über den Dächern von Stuttgart.
So, die Veranstaltungsreihe wird von. Aber wir haben bisher noch weder einen Termin festgelegt noch ein neues Buch. Also wir melden uns dann.
Genau.
Sind Sie selber auch Schriftsteller? Oder?
Schriftsteller?
Nein.
Nein. Nein, ich bin Lehrerin.
Ich bin Softwareentwickler.